Bayern 2. 1:1. Der Talk mit Achim Bogdan.
Herzlich willkommen und hier ist meine erste Frage an meinen heutigen Gast. Wenn Sie hier in Bayern sind, Herr Beck, was vermissen Sie dann von Afrika?
Also im Moment ist es in erster Linie die Temperaturen. Die sind ja ziemlich kalt gewesen, als ich heute hierher kam. Und das andere, das sind die Menschen, die einfach fröhlich sind, die ungezwungen leben und die offen ihr Leben gestalten.
Zu Gast bei Achim Bogdan.
Werner Beck erlebte Afrika hautnah.
Herr Beck, willkommen daheim in Bayern. Wie viel von diesem Riesenkontinent Afrika haben Sie schon gesehen?
Ach, das ist jetzt schwierig zu sagen. Ich denke, wir haben insgesamt so an die 35 Länder bereist in Afrika. Wir kennen das sandige Sahara. Eigentlich das Einzige, was uns noch ein bisschen fehlt, ist so dieses afrikanische Knie. Ansonsten, denke ich, haben wir den größten Teil von Afrika bereist.
Da kennen Sie aber Afrika sicher besser als die allermeisten Afrikaner.
Ja, da bin ich mir sicher. Denn die Afrikaner reisen eigentlich wenig.
Sind Sie denn dann in Afrika auch mal ins Gespräch gekommen mit Leuten, die gefragt haben, wie ist es eigentlich da oben in Marokko, Leute in, keine Ahnung, in Botswana, die dann mal wissen wollten, was machen eigentlich die anderen hier?
Weniger die Leute in Afrika, was immer wieder die Frage ist, was die Leute oft auch gar nicht richtig verstehen, warum kommt ihr überhaupt hierher? Und dann sind sie natürlich interessiert an unser Zuhause, wo wir leben, wie das Wetter ist, wie es dort in den Familien auf und zu geht. Wir haben immer Bilder dabei, wo wir dann ein bisschen zeigen können, wo wir leben und unsere Enkel. Und das interessiert sie am meisten. Über die afrikanischen Länder fragen sie weniger. Wichtig ist auch noch immer, ob es gefährlich war.
Sie kennen Afrika deswegen gut. Sie sind in den letzten 3 Jahren 150.000 Kilometer unterwegs gewesen, freiwillig. Denn Sie sind auf einer großen Reise mit Ihrer Frau zusammen und mit einem Wohnmobil. Kann man denn Afrika überhaupt kennen oder werden die Rätsel, je mehr man diesen Kontinent kennt, auch manchmal noch größer?
Ja, das ist ein großes Problem. Es gibt ein Sprichwort. Das heißt, fürchte dich in Afrika nicht vor den Menschen, fürchte um deine Seele. Und wir haben dasselbe gespürt. Je tiefer man in diesen Kontinent eintaucht, umso weniger versteht man ihn. Am Morgen versteht man einfach nicht, warum diese Menschen in diesem Kontinent so oder so handeln. Es ist schon schwierig, denke ich mal, die afrikanische Mentalität zu verstehen.
Was ist in Afrika mit Ihrer Seele passiert, Herr Beck?
Meine Seele wurde ruhiger, denke ich, und bescheidener. Weil ich gesehen habe, wie Menschen eigentlich mit wenig zurechtkommen, dabei nach meinen Empfindungen ihr Leben genießen, es auch im Griff haben, nicht so viel nach vorne planen, mehr im Jetzt leben. Und ich denke, das habe ich dort gelernt und das praktiziere ich auch mehr jetzt.
Sie können uns ja bestimmt sagen, wo ist Afrika am schönsten? Wo ist für Sie die Landschaft am tollsten, für Sie persönlich?
Für mich ist immer am schönsten die Wüste. Die Sahara ist für mich wunderbar. Wir lieben es, meine Frau und ich, in Wüsten zu sein. Die Sandwüsten gefallen uns am besten, aber uns gefallen auch Steinwüsten. Dort ist die Ruhe, dort lenkt nichts ab.
Wo sind die Menschen am entspanntesten?
In Schwarzafrika. Dieses Afrika ist ja, man betrachtet es immer als einen Kontinent, aber wenn man dann dort unterwegs ist, merkt man sehr schnell, dass diese Menschen total unterschiedlich sind. Im Norden gibt es ja das muslimische Afrika, in Südostafrika gibt es dann die Christen mehr. Und ich denke, in Schwarzafrika, die Menschen, die leben am relaxesten.
Seit wann sind Sie denn eigentlich jetzt schon so als moderner Nomade unterwegs? Mit dem Wohnmobil auf Reisen, zusammen mit Ihrer Frau rund um die Welt?
Ja, so einen exakten Zeitpunkt gibt es da nicht. Wir waren eigentlich schon immer unterwegs, schon mit unseren Kindern. Fing an mit dem Fahrrad, mit dem Rucksack, mit einem kleinen Wohnwagen hatten wir. Aber dann wirklich zur Sache ging es, nachdem uns diese 4, 5, 6 Wochen Urlaub nicht mehr gereicht haben, dann vor 15, 16 Jahren sind es jetzt her, wo wir unsere Jobs gekündigt haben, das Auto gebaut und dann aufgebrochen sind.
Also Sie sind nicht allein unterwegs mit Ihrer Frau und eben auch mit diesem Auto, ein Toyota Land Cruiser, der zum Wohnmobil gebaut wurde. Wo ist der jetzt eigentlich?
Momentan steht in Johannesburg.
Und wartet da auf Sie?
Und wartet auf mich noch genau bis zum 8. Februar. Denn dann läuft das Canet de Passage aus und dann werden wir runterfliegen, das Auto verschiffen und dann nachfliegen.
Sie haben in Ihrem Buch, das Sie geschrieben haben über Afrika, Afrika hautnah, beschrieben, wie Sie das Auto auch mal in Dar es Salaam gelassen haben für mehrere Monate und dann, als Sie wiedergekommen sind.
dann war das ganze Auto Zentimeter dick mit Schimmel belegt, denn wir haben vergessen, dass dort Monsun ist. Und der Monsun, der ist feucht und das Auto war total verschimmelt. Die Hedy, meine Frau, die ist hier zusammengebrochen. Wir mussten wochenlang putzen und es war so ekelig alles. Deswegen haben wir diesen Fehler dieses Mal nicht gemacht. Wir haben es in Johannesburg abgestellt, wo eigentlich trockenes Klima ist.
Unser Gast heute ist Werner Beck aus dem Nördlinger Ries. Er hat vor knapp 15 Jahren gemeinsam mit seiner Frau den Job gekündigt und ist losgezogen um die Welt. In der nächsten Runde wird er Ihnen erzählen, wie es dazu überhaupt kam. Und jetzt singt uns erstmal Amy Mann, Driving Sideways. Musik von Amy Mann hier bei uns in der Sendung 1:1 der Talk. Heute mit Achim Bogdan und meinem Gast Werner Beck. Der stammt aus Bayern, hat aber vor knapp 15 Jahren mit Anfang 40 alles aufgekündigt und ist seitdem mit seiner Frau unterwegs rund um die Welt, meistens mit einem alten Landcruiser, den er selbst zum Wohnmobil umgebaut hat. Ja, lassen Sie uns mal auf eine Zeitreise gehen, Herr Beck, in Ihre Kindheit. Geboren im Nördlinger Ries, wo genau?
In Wechingen, einem kleinen Dorf, 600 Seelen. Auf einem Bauernhof. Mein Vater war Schmied dazu. Einfache Verhältnisse. Hatte eine tolle Jugend dort.
Sie sind im Krater groß geworden. Das Ries ist ja durch einen Meteoriteneinschlag entstanden.
Genau, und zwar ziemlich mitten im Krater bin ich groß geworden.
Und ist es auch ein besonderer Menschenschlag, die Leute im Ries, würden Sie das sagen?
Ja, denke ich schon. Wir Rieser, wir sind eigentlich von Natur aus ein bisschen zurückhaltend. Wir sind... Nun ja, nicht so besonders offen, denke ich.
Und dann sind Sie da als Kind schon so ein Outdoor-Typ gewesen?
Ja, da waren wir eigentlich alle so. Wir sind aufgewachsen an der Wörnitz. Das ist ein Fluss. Da gab es Inseln und da gab es Schilf. Und da hat man Buden gebaut, Lagerfeuer gemacht, die ganze Insel abgebrannt aus Versehen. Und ja, wir hatten schon eine, ja, damals schon eine Jugend, eine ziemlich freie Jugend. Wir waren nicht so überwacht und kontrolliert von den Eltern. Wir waren den ganzen Tag unterwegs beim Fischen, beim Bootfahren. Ja, es war eine tolle Jugend.
Was hatten Sie für Träume von der großen, weiten Welt als Kind im Ries?
Die große, weite Welt, die war für mich unerreichbar damals. Die war so weit weg. Die fand im Fernsehen statt, in diesen Reportagen. Ich habe damals viele Reisereportagen mir angeschaut. War eigentlich schon immer auf fremde Kulturen und Menschen fixiert. Aber das war zu den damaligen Zeiten, auch noch mit 17, 18 Jahren, war das unvorstellbar, dass ich jemals diese Freiheiten und Möglichkeiten bekomme, die ich jetzt erlebe.
Die Urlaube in Ihrer Kindheit, wo gingen die denn zum Beispiel hin? Oder sind Sie gar nicht in Urlaub gefahren?
Eigentlich sind wir als Kinder nicht in den Urlaub gefahren. Ich bin dann das erste Mal als Jugendlicher mit meinen Freunden, ich hatte noch kein Auto, sind wir an Neusiedlersee gefahren. Das war eigentlich meine erste
Weltreise.
Meine erste Weltreise. Und dann hat sich lange Zeit nichts getan. Dann haben wir geheiratet. Und ja, dann hatten wir auch kein Geld. Wir mussten schauen, dass wir zurechtkommen. Und das erste Mal, wo es dann wirklich auf ein bisschen längere Reisen ging, war dann, wir kaufen uns einen kleinen Hauswohnwagen. Der war zwar auch schon wieder 15 Jahre alt, aber er hat uns getaugt. Und dann sind wir eigentlich das erste Mal im Bayerischen Wald, aber dann gleich Richtung Kroatien aufgebrochen. Und wir sind da den alten Autoput runtergefahren mit diesen großen Schlaglöchern, wo da sind gleich die Räder vom Wohnwagen weggeflogen. Und ja, das war damals auch eine ziemlich anstrengende Tour, weil einfach mit dem Auto dorthin zu fahren schwierig war. Ja, wir waren auch mit den Kindern eigentlich immer unterwegs. In der Zeit, wo wir Urlaub hatten, wir waren im Urlaub selten zu Hause. Wir waren irgendwo immer unterwegs in Deutschland oder in Italien oder in Europa.
Es gibt einen Wendepunkt in Ihrem Leben. Sie schreiben das auch. Ich habe das auch im Vorgespräch erfahren. Sie haben eine Krankheit, Diabetes.
Ja.
Wann ist sie diagnostiziert worden?
Sie ist diagnostiziert worden. Da war ich etwa, glaube ich, 26 Jahre alt. Und das war für mich eigentlich ein Schock, weil ich konnte mit dieser Krankheit nichts anfangen. Ich habe mir nur gedacht, dass es alte Menschen haben. Und dann haben mir die Ärzte im Krankenhaus in Oettingen gesagt, es gibt kein Reisen mehr, es gibt keinen Sport mehr. Ich habe damals schon keine Tennis gespielt. Du wirst jetzt genau das machen, was wir dir sagen. Du wirst das essen, was wir dir sagen. Und du wirst spritzen, was wir dir sagen. Und du wirst immer zum Zuckermessen kommen. Das war für mich das Schlimmste. Und damals habe ich dann diese ganze Geschichte mit dem Sport nicht aufgegeben. Mit dem Reisen entgegen der Ärzte haben wir auch nicht aufgegeben. Aber wir haben damals gesagt, ich und meine Frau, ja, was wollen wir überhaupt? Die Prognosen waren natürlich damals vor über 30 Jahren, ich glaube 35 Jahre sind es jetzt her, als Diabetiker noch nicht so positiv wie heute. Es hieß ja im Alter blind, Beinamputation. Und das ist vielleicht auch der Grund, weil wir gesagt haben, schiebt man das nicht alles zu lang hinaus. Wir haben unser ganzes Geld hergenommen, haben alles, was wir erübrigen konnten, auf die Seite gelegt zu unserem Traumsparvertrag und haben das wie in einem Bausparvertrag einbezahlt.
Ein Traumsparvertrag? Was ist das denn?
Ja, wir haben damals festgelegt, dass wir sagen, wir legen alles Geld, was wir erübrigen können, zur Seite. Das fassen wir nie an, komme, was da wolle. Und das Ziel war eigentlich dann vielleicht mit 50 die Zeit bis zur Rente überbrücken zu können und wirklich frei zu sein. Egal jetzt in welche Richtung, damals war das auch noch nicht so genau definiert mit dem Reisen und mit diesem extrem unterwegs sein. Aber die Zeit hat für uns gearbeitet. Damals gab es noch weniger Zinsen, 10% kann ich mich erinnern. Und dann haben wir bereits mit 47 haben wir gesagt, so, jetzt sind wir zufrieden, es ist okay, jetzt steigen wir aus.
Aussteigen, das ist aber auch schon ein großes Wort und könnte mir vorstellen, dass das so im Bekannten- und Freundeskreis auch für Aufsehen gesorgt hat.
Ja, sicher. Zum einen mal ist es das Alter mit 47 Jahren. Ich denke, das hört sich vielleicht ein bisschen frech an, einfach da aufzusteigen und einfach loszuziehen und das Leben auf einen zukommen zu lassen. Klar, die Reaktionen waren von toll, dass ihr euch das traut, bis ihr seid verrückt, habt beide gute Jobs, werft alles hin. Das war nur Zeit, wo die Leute froh waren um Arbeit, wo hohe Arbeitslosigkeit herrschte.
Was haben Sie zu dem Zeitpunkt gemacht? Was hat Ihre Frau gemacht?
Zu dem Zeitpunkt habe ich in der Automobilzulieferer, beim großen Automobilzulieferer im Projektmanagement mitgearbeitet. Und meine Frau war bei einer Glasfirma Chefsekretärin.
Und hatten Sie da keine Skrupel, das hinzuwerfen?
Doch, wir hatten Skrupel. Wir haben sogar große Skrupel gehabt, denn wir hatten ja Familie, Kinder. Die waren dann zwar schon älter zu diesem Zeitpunkt, aber es ist anders, wenn jemand alleine ist oder wenn man ein Paar ist, dann tut man sich da vielleicht leichter mit solchen Entscheidungen. Aber mit Familie hat man Fürsorgepflicht und das hat uns die Sache natürlich wahnsinnig erschwert. Aber im Endeffekt haben wir es dann doch gewagt.
Und Ihre Frau und Sie waren da einer Meinung? Nicht, oder gab es da Diskussionen?
Da gab es große Diskussionen, denn meine Frau, die tat sich da auch ziemlich hart. Plötzlich kommt kein monatliches Geld mehr rein. Alle Überweisungen von dem Arbeitgeber, die fallen weg, kommt kein Geld mehr rein. Und zu dem Zeitpunkt wissen wir ja nicht, wie das alles endet, wo das alles hinführt. Finanziell wissen wir heute noch nicht. Aber zwischenzeitlich haben wir natürlich auch gelernt, dass unterwegs sein, dass es immer gar nicht so wichtig ist, dass man alles weiß, wie es weitergeht. Es geht. Irgendwie geht es immer.
Aber was war der Plan damals?
Der Plan damals war, dass wir mit 50 Jahren aufhören wollen und einfach uns in der Welt umschauen. Die Welt frei zu sein, keinen Chef mehr zu haben, das zu tun, was einem gefällt und sein Leben zu leben nach seinen Vorstellungen, ohne Zwänge, die von außen kommen.
Was braucht denn der Mensch im Kern wirklich? Was ist Ihre Erfahrung? Was braucht der Mensch zum Leben?
Zum Leben braucht er in erster Linie Zufriedenheit, ein bisschen Brot, etwas zu trinken. Viel mehr braucht er nicht.
Alles, was ich brauche. All I need heißt es nämlich jetzt auch im Song von Air aus Frankreich. Und danach gehen wir auf große Reise mit unserem Gast Werner Beck, Weltreisender.
His way. All I need's a place to find, and there I'll celebrate. All in all, there's something to give.
All in all, there's something to give.
All in all, there's something to do.
All in all, there's something to do.
All in all, there's something to live.
You.
How I.
1:1, der Talk. Zu Gast bei Achim Bogdan.
Werner Beck, Weltreisender und Abenteurer.
Herr Beck, wir haben gerade schon erfahren, mit Anfang, Mitte 40 haben Sie und Ihre Frau beide ihre Jobs im Nördlinger Ries gekündigt und haben sich dann auf den Weg gemacht auf die erste große Reise. Wie ging das los? Was war der Plan?
Der Plan war eigentlich, wir wollten uns den blauen Planet anschauen und wir wussten auch, wir wollten als erstes Richtung Asien. Die ganzen Länder wie Russland, Indien, Pakistan, China. Wollten vor allen Dingen auch sehen, wie es überhaupt ist, wenn man lange unterwegs ist. Die erste Reise, die dauerte 2 Jahre. Und als wir dann nach Hause kamen, waren wir wirklich von diesem intensiven Leben in Asien ziemlich voll. Wir haben auch festgestellt, wenn man so lange unterwegs ist, 2 Jahre war für uns so eine Grenze, wo man sagt, da wiederholt sich's wieder, da fängt man zu vergleichen an. Und da wird dann vielleicht Reisen auch zum Alltag. Und das Gefühl wollte man nicht mitnehmen, dass Reisen zum Alltag wird. Dann war dieses Asien erledigt.
Aber nicht zu schnell, Herr Beck, weil ich würde mich natürlich schon dafür interessieren, was hat denn das bei Ihnen ausgelöst? Dieser lange Wunsch, sich hier auszuschalten aus dem Leben und wegzugehen und dann waren Sie jetzt weg. Was hat sich dadurch verändert?
Es ist eigentlich genauso gekommen, wie ich mir das erwartet habe und erträumt habe, dass ich einfach frei bin, dass ich das Gefühl habe, ich kann wirklich machen, was ich will. Ich habe kein zeitliches Limit, es gibt keine Terminpläne mehr, es gibt kein Handy, es gibt kein Telefon, niemand wirkt auf einen ein. Und wir haben auch diese Reise, das Einzige, was uns dort irgendwann Zwang auferlegt hat, waren immer wieder die Visas. Aber ansonsten war das eigentlich genau das, was wir uns erwartet haben.
Wie sind Sie denn vorgegangen? Haben Sie sich eine Route gestellt oder haben Sie sich einfach treiben lassen?
Ja, wir hatten natürlich eine grobe Route, weil wir mussten immer noch den Visas ja auch schauen, die teilweise nur von zu Hause möglich waren. Und ansonsten ließen wir uns einfach treiben, wenn es irgendwo schön war. Wir kamen zu Menschen, denen haben wir dann bei der Arbeit geholfen. Unsere Art und Weise des Unterwegsseins bedeutet ja, wir gehen normalerweise nicht auf Campingplätze. Wir suchen immer Plätze entweder nahe bei den Menschen, dass wir sehen, wie sie leben, bei Hütten oder in kleinen Dörfern. Es sollten nicht zu viele Menschen sein, dass die Belagerung nicht so groß wird. Aber es sollte immer Kontaktmöglichkeit da sein. Oder dann die andere Variante ist, was wir ganz gern lieben, irgendwo abseits in der Wüste oder in ganz idyllischen, einsamen Plätzen, wo wir dann 1-2 Wochen stehen, bevor wir wieder weiterziehen.
Wo war es auf dieser ersten Reise für Sie besonders exotisch? Wo waren Sie exotisch für die Leute, bei denen Sie da angekommen sind, irgendwo in der Einöde?
Ich denke, bei der ersten Reise war für uns wahnsinnig exotisch damals die Mongolei. Wir waren ja dort bei den Nomaden draußen in der Graswüste. Und dieses Leben, das die dort geführt haben und wie die sich organisieren und wie das funktioniert, wir waren noch länger dann bei denen, das war ganz toll.
Sie haben nach dieser ersten Reise beschlossen, eine zweite Reise anzugehen mit einer ganz anderen Vorgehensweise, nämlich nicht jahrelang irgendwie durch Länder zu touren, sondern an einem Platz zu bleiben und haben sich dafür den Baikalsee ausgesucht. Vielleicht erklären Sie uns mal, was war denn das Ziel dieser Reise?
Das Ziel dieser Reise war genau das Gegenteil von der Reise, die wir vorher machten. Zuvor waren wir unterwegs, waren wir neugierig auf fremde Menschen, auf fremde Kulturen, wie es uns da draußen geht, wie uns dieses Leben verändert. Und am Baikalsee haben wir gesagt, dann stellen wir das auf den Kopf, jetzt gehen wir irgendwo hin, wo wir nicht wegkommen. Denn bei uns ist die Gefahr, wenn wir irgendwo wegkommen, vielleicht zieht uns doch wieder die Neugier weg. Und wir ließen uns dann am einsamen Nordostufer vom Baikalsee nieder. Leider gab es dort keine Hütte und keinerlei Unterkunft, deswegen haben wir uns in der Mongolei, an der Grenze zur Mongolei, ein Nomadenzelt, eine Jurte gekauft, haben uns dort mit einem alten Forschungsschiff aussetzen lassen, haben den Wald gerodet und haben dann dort 1 Jahr in der Wildnis gelebt. Es wurde dann eigentlich eine Reise zu uns selbst.
Also ich versuche mir das jetzt so vorzustellen, wovon haben Sie sich denn da ernährt? Wer war denn da noch außer Ihnen?
Dort war überhaupt schon niemand außer uns. Ernährt haben wir uns zum großen Teil von Fisch. Der Baikalsee ist sehr fischreich und hat ganz leckeren Fisch. Dann haben wir uns von Löwenzahnsalat ernährt und haben uns von Beeren ernährt. Wir hatten allerdings, nachdem ich Diabetiker bin und eben auf Kohlenhydrate und Broteinheiten angewiesen bin, hatten wir unseren gewissen Grundstock an Reis und Nudeln mitgenommen. Und ansonsten haben wir hier dort wirklich aus der Natur gelebt. Wir hatten auch keinen Kühlschrank, wir haben geräuchert, wir hatten uns ein kleines Gärtchen angelegt, wir hatten dann Samen dabei, weil wir brauchen ja auch ein bisschen Vitamine, sonst gibt es kaputt und die Zähne fallen aus.
Warum haben Sie sich das angetan? Das ist ja sehr, sehr spartanisch. Also für viele Leute klingt das schon fast so nach Strafe. Ich meine, es gibt Leute, die werden nach Sibirien tatsächlich auf Straflager geschickt. Sie sind da freiwillig hingegangen.
Ja, und es war eine unserer besten Zeiten. Wenn Sie meine Frau fragen, sie sagen, das war eine unserer besten Zeiten. Sie müssen sich ja das vorstellen. Es ist ja immer so, wenn man wirklich was Neues erleben will, dann muss man das auch, dann muss man auch wirklich hinter sich diese Geschichten abbrechen. Und wir haben einfach den Zivilisationskontakt abgebrochen, keine Nachrichten mehr gehabt. Wir waren nur noch zu zweit, natürlich extrem aufeinander angewiesen. Meine Frau allerdings, die ging dann im Herbst zurück, weil wir wurden zum ersten Mal Opa und Oma. Da konnte ich sie natürlich nicht mehr, wie Sie sagen, in diesem sibirischen Straflager halten. Sie ist dann nach Hause geflogen, aber es war natürlich alles dort, alles aufgebaut. Ich habe dann den Winter dort alleine verbracht. Hab den Baikal noch überquert auf Skiern und ja, war dann wirklich ganz alleine. Und das ist natürlich dann ein sehr, sehr komisches Gefühl, wenn man mit niemandem mehr reden kann. Man fängt mit sich selbst zu unterhalten an. Wenn man dann wirklich einmal einen Laut von sich gibt, erschrickt man, weil man spricht ja nicht mehr. Und ich habe dann mal gesungen, Faschingslieder gesungen, dass ich zumindest meine Stimme wieder höre.
Die kannten Sie noch, so aus dem Ries, da gibt es ja auch so Faschingsgesellschaften.
Ja, ja, sicher, ja. Es war natürlich dort für mich wirklich ein wirklicher Generalreset des Lebens. Man denkt natürlich über viel nach. Wenn man alleine ist, hat man 6 Monate Zeit, was tut man da viel? Man hat viel zu tun, mit dem Essen zu sorgen. Der Fisch muss gefangen werden unterm Eis und man muss kochen und man muss rausgehen. Aber man hat wirklich sehr viel Zeit, vor allen Dingen dann an Weihnachten, wenn man dann da draußen alleine sitzt und dann denkt man über sein Leben nach, über die guten Geschichten, über die schlechten Geschichten. Und ja, man ist eine Reise zu sich selbst, die dann mit ganz anderen Erkenntnissen endet, als man denkt.
Waren Sie denn da auch mal verzweifelt? Ich denke, gerade so Weihnachten ist ja ein Moment, wo man traditionell einfach mit der Familie sein will. Da hat man ein neues Enkelkind. Und kann nicht da sein, aber man kann deswegen nicht da sein, weil man sich selber so entschieden hat.
Ja, das ist das größte Problem, weil man ganz einfach in diesen Zeiten, wo einfach man weiß, die Weihnachten oder Geburtstage oder sowas, man gehört eigentlich wo ganz anders hin zu diesem Zeitpunkt. Aber der Wille, dieses Leben zu testen und zu erleben, war einfach so stark, um darauf dann zu verzichten.
Und wie gefährlich war das? Es gibt ja da auch wilde Tiere rund um den Baikalsee.
Ja,
die Kälte, dann ihre Krankheit. Also gab es denn keinen wirklich gefährlichen Moment?
Ja, eigentlich gab es da fast immer gefährliche Momente. Mein größtes Problem war zum Beispiel das Insulin. Insulin darf niemals gefrieren. Wenn das Insulin gefriert, ist es kaputt und unwirksam. Das hätte für mich den Tod bedeutet. Deswegen habe ich dann im Winter das Insulin im Baikalsee versenkt, 3 Meter tief, das Eis wird 1,5 Meter dick, an einem Draht versenkt, mit der Hoffnung, dass die Baikalrobben nicht damit spielen und mir das stibitzen. Aber das haben sie Gott sei Dank nicht gemacht. Und eine ganz übliche Situation hatte ich, nachdem mein Bewegungsraum ja ziemlich begrenzt war, hinterm Baikal gingen hohe Berge hoch am Ufer. Und dann bin ich zum ersten Mal, wie das Eis gefroren war bereits in der Bucht 30, 40 Zentimeter dick, bin ich rausgelaufen, wollte einfach ganz Stück raus und weiterlaufen, weil es so einfacher ist als wie über Land. Dann kam ein Sturm und ich wusste nicht, dass draußen dieses Eis eigentlich gar noch nicht existierte, sondern nur in meiner Bucht, die immerhin 30 Kilometer breit war. Und das Wasser hat das Eis dann zerbrochen unter meinen Füßen, hat uns das Eis gedrückt, das Wasser, und ich habe gerade noch in letzter Sekunde auf schollendes Ufer erreicht und war dann dort eigentlich so weit, wenn ich beamen gekonnt hätte, hätte ich mich weggebeamt. Weil es ist einfach schlimm, wenn man dann am Ufer liegt, im Schnee, und man weiß, wenn ich da draußen ertrunken wäre, dann hätte die Familie, die hätte ja niemals gewusst, was mit mir passiert wäre. Die Jurte wäre einfach leer geblieben. Es hat Ich wäre einfach weg gewesen. Und das hat mich dann wirklich sehr, sehr lange beschäftigt. Und ja, war eines so dieser negativen Erlebnisse, die ich dort erfahren habe.
Was haben Sie positiv gesprochen am Baikalsee über sich selber erfahren?
Positiv über mich selber habe ich erfahren, dass man eigentlich seiner Stimme nachgehen sollte, seiner inneren Stimme, dass man viel mehr in sich hineinhören sollte, in sich hineingehen sollte, weniger sich immer an den schnellen Äußerlichkeiten, den Medien und diesen ganzen schnellen Leben orientieren sollte, sondern dass man sich wirklich, dass man viel für sich bekommt, wenn man Zeit nimmt und sich in sich geht und überlegt, was will man, was war falsch, was ist richtig, um immer wieder so ein, das Leben einfach wieder in eine richtige Schiene zu setzen.
Werner Beck ist heute bei uns zu Gast, Weltreisender. Wir werden gleich über Afrika noch ausführlich reden. Jetzt hören wir aber erstmal Neil Young mit Far From Home.
Thank you.
Musik von Neil Young hier bei uns im Talk auf Bayern 2. Wir haben Besuch aus dem Nördlinger Ries. Werner Beck stammt von dort, ist aber die meiste Zeit rund um die Welt unterwegs, zum Beispiel am Baikalsee, wie eben gehört. Wie war denn die Heimkehr nach einem Jahr oder einem halben Jahr kompletter Einsamkeit am Baikalsee in die Zivilisation?
Zu Anfangs gigantisch, wenn man einfach dann von diesem... Was die Familie betrifft, war es gigantisch, wenn man seine Liebsten wieder sieht. Zwischenzeitlich ist dann der Enkel da und das war ganz toll. Aber zum anderen hat man auch Probleme, sich zurechtzufinden. Wenn man zurückkommt, meine Frau, die Hetty, wie die zurückkam, die sagte, es ist verrückt, ich stehe in einem Lebensmittelsupermarkt drin und kann nichts mehr einkaufen. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich hinfassen soll. Es ist unvorstellbar, da gibt es so viel, mit dem man eigentlich gar nicht mehr gewohnt ist und dass man auch irgendwo weiß, dass man gar nicht braucht. Und wie schon gesagt, es verändert einen selbst, Einsamkeit. Und man tut sich dann schon härter in einer so schnelllebigen, lauten und hektischen Welt.
Sie haben aber Ihre letzte Reise praktisch zum kompletten Gegenteil gemacht. Da sind Sie ins brodelnde Afrika gefahren. Also einen größeren Gegensatz zum Baikalsee könnte ich mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Warum Afrika?
Ja, warum Afrika? Dieser Kontinent hat uns eigentlich schon immer fasziniert. Wir haben ja bereits vor 17 Jahren, glaube ich, war es die erste Reise, ging auch schon mit unserem Landgröße nach Libyen. Damals war der Gaddafi noch und das war das sicherste Reiseland damals. Afrika war schon immer ein Kontinent, der fasziniert hat. Vor allem hat uns fasziniert, weil er so fremd war. Und wir haben das eigentlich damals auch schon nicht immer geglaubt, nach unseren ersten Reisen. Das war noch das Nordafrika, das man eigentlich erreicht in normalen Urlaubsperioden. Dass das alles so stimmt, wie wir das hören in den Nachrichten und dass die Realität oft von unseren Vorurteilen, die Medien und was wir so sehen und hören, doch verfälscht wird. Und haben gesagt, so, und jetzt schauen wir uns das Afrika mal genauer an und erkunden uns Afrika.
Angefangen haben Sie in Marokko, da spielt ja auch der neue Film von Caroline Link, die letzten Mittwoch hier bei uns bei mir in der Sendung zu Gast war, Exit Marrakesch. Haben Sie den Film gesehen?
Nein.
Da spielt nämlich ein Junge mit, ein 17-jähriger Junge, der auch zuckerkrank ist, der so auch Diabetes hat und dann sich alleine auf den Weg macht durch Afrika, durch Marokko. Also eigentlich ein Film für Sie, wie gemacht für Sie?
Ja.
Sollten Sie mal anschauen.
Doch, danke, werde ich machen.
Mit Dünenfahrten, das hört sich jetzt irgendwie lustig an, ist aber, wenn man es bei Ihnen auch nachliest, schon ganz schön heftig, was Sie da mit Ihrem Auto auch durchgemacht haben. Vielleicht erklären Sie es mal.
Ja, die Dünenfahrt, vor allen Dingen, wenn man es noch nicht kann, ist sehr schwierig. Denn, wie soll ich das erklären? Man fährt auf Sand, alles bewegt sich. Man weiß nicht, kippt das Fahrzeug jetzt und Dünen gehen rauf und runter. Zuerst muss man sich plagen, dass man hochkommt. Und wenn man dann oben steht, dann darf man über diese Kuppe nicht drüber fahren, weil sonst kugelt man auf die andere Seite runter. Man braucht sehr viel Gefühl fürs Auto und für den Motor. Aber wenn man das dann kann, ist das traumhaft. Das ist wie ein Fliegen.
Wie oft haben Sie sich festgefräst im Sand?
Man mit täglich 4-5 Mal, vor allem Dinge, wenn dann dieser Fest kommt, das ist ja wie Mehl. Und der kommt von einem Schlag zum anderen. Da fährt man und tut seinen Rums, es staubt alles und das Auto steht. Man hat nicht gebremst, das Auto sackt richtig in ein riesiges Mehlloch rein. Der Motor wirkt ab und dann sind unter den Reifen ist nur noch Staub. Und da kommt man ganz schwierig raus.
Da wird dann gebuddelt, Bleche drunter gelegt.
Ja,
und dann fährt man raus und dann kommt das nächste Loch.
Und dann wird mit dem Wagenheber wieder ein bisschen... So ist es.
Sisyphos, könnte man auch sagen.
Ja.
So, es ging weiter mit vielen Abenteuern. Sie sind auch oft von Soldaten mit Waffen bedroht worden. Der Kontinent ist an vielen Stellen wirklich sehr unsicher zum Reisen. Wurde es Ihnen denn auch mal mulmig oder Ihrer Frau in solchen Begegnungen?
Ja, aber generell muss ich schon zu Afrika sagen, dieses Afrika wird dann schon immer als gefährlich dargestellt. Ich denke, es ist auch gefährlich. Aber ich denke, es ist nicht so gefährlich, wie wir hier glauben und wie es uns dargestellt wird. Denn wir waren jetzt in unserer ganzen Zeit in Afrika. Und aber nicht nur in Afrika, auch in Asien haben wir, glaube ich, 3000 Mal in unserem Riesenbaby geschlafen. Und es wurde nicht einmal an unserer Tür nachts gerüttelt. Nicht ein Mensch hat versucht, unsere Tür aufzubrechen. Wir wurden nie bedroht und wir hatten nie Gewalt zu befürchten. Es ist natürlich so, wenn wir jetzt, wie diese Geschichte im Sudan, das jetzt die große Ausnahme darstellt und die Arabs, wie dort die Besitzer genannt werden, gegenüber den Christen im Südsudan leben dann die Christen, die waren derart aggressiv und dachten, wir seien Spione. Wir seien, hängen irgendwie mit der Spionage zusammen und haben uns natürlich dann mit Waffengewalt in diesem Fall bedroht, haben uns zwei Soldaten ins Auto gesetzt und dann ging es wieder zurück Richtung Khartoum. Und ja, die waren wirklich, mit denen war nicht zu spaßen, mit den Burschen.
Sie hatten tolle Begegnungen. Sagen Sie uns mal ein, zwei, die Ihnen wirklich am Herzen liegen. Denn das ist ja eigentlich, glaube ich, auch eines der Leitmotive jetzt speziell dieser Reise gewesen, dass Sie jetzt nicht so auf Sehenswürdigkeiten aus waren, sondern auch wirklich sehr stark die Begegnung mit Menschen gesucht haben.
Ja, ich denke generell, der größte Gewinn beim Reisen sind generell Freunde, die man dort gewinnt und die man dort findet. Aber für uns eine ganz spezielle Situation und Freunde, die sich eigentlich bis heute gehalten haben, die werden dann auch wirklich, wenn sie auch in Südafrika sitzen, wenn sie auch im Iran sitzen oder in Djibouti, es bleiben Freunde. Einen unseren jüngsten Freund, den wir gewonnen haben, der lebt in Luanda, in Angola. Und er hat uns eigentlich, beziehungsweise eigentlich mehr die Hetti davor gerettet, dass sie große Probleme mit der Malaria bekam. Denn sie hatte die Malaria-Falciparum, das ist eine, die sehr schnell tödlich wirkt. Und man muss da innerhalb von einigen Tagen Gegenmittel nehmen. Und die hat ganz milde Anzeichen. Das haben wir ihnen erzählt, weil er uns erzählt hat, dass zuvor einer seiner Arbeiter an dieser Malaria-Symptomen gestorben ist. Dann hat die Hetti gesagt, aber sie hat die gleichen Probleme. Sie hat das gar nicht als Problem empfunden. Sie war positiv und somit sind wir eigentlich gleich in eine ärztliche Behandlung gekommen. Denn hätten wir diesen Mann in Luanda nicht getroffen, wären wir weiter Richtung Makamedes-Müste, das ist die Fortsetzung der namibischen Müste, von Namibia her gefahren, wo es überhaupt keinen Arzt und wo eigentlich fast menschenleer ist. Na gut, und dann wissen wir nicht, wie das. Deswegen sind wir diesem Menschen so dankbar. Und er hat uns darüber hinaus noch weiter beeindruckt, weil er Unternehmer ist, der seine Leute genau andersrum behandelt wie bei uns oft hier. Er versorgt sie mit allem. Er ist sehr, sehr anti-autoritär. Er stellt das Führungsprinzip auf den Kopf, ohne Druck. Und es ist so schlimm, wir haben das erlebt, er muss nachts das Licht ausmachen, die Leute arbeiten sich schief für ihn zu Tode.
Jetzt ist Afrika ein Land auch der großen Gegensätze, gerade auch zwischen Reich und Arm. An welcher Stelle haben Sie sich besonders aufgeregt über das, was Sie da gesehen haben und erlebt haben?
Für uns war es schockierend, wie wir gesehen haben, wie auch dann teilweise Menschen in Äthiopien, die in fruchtbaren Gegenden leben, wirklich fruchtbaren. Ich komme aus Nördlinger Ries, das ist eine fruchtbare Gegend, aber dort gibt es noch fruchtbare Gegenden. Und wie man dann sieht, wenn die UN-Zelte dort stehen, voll mit Mais oder mit Mehl, die Felder in der Nähe werden immer bearbeitet, verkommen, Terrassenfelder, fruchtbare, und die Menschen werden zum Mülltätigkeitsempfänger gemacht.
Es gibt generell einen anderen Umgang mit Zeit und mit Arbeit in Afrika. Haben Sie da auch irgendwas für sich, eine Weisheit gewonnen, irgendeine Klarheit gewonnen aus Afrika für sich selber und über das Leben in Afrika?
Ja, das ist bei uns die Zeit. Das ist verrückt. Man denkt immer, die Zeit ist was Lineares. Man denkt immer, eine Stunde, eine Minute. Aber wir stellen fest, wenn wir unterwegs sind, jetzt speziell in solchen Ländern wie Afrika, dass je weniger wir uns durch Termine und solche Geschichten beeinflussen lassen, umso länger wird die Zeit. Und in Afrika hat jeder Zeit ohne Ende. Da ist es unvorstellbar zu sagen, ich habe keine Zeit. Das werden Sie auch, gut, ich klammer immer ein bisschen diese Metropolen natürlich aus. Das gibt's einfach nicht, dass keiner Zeit hätte. Es wäre unhöflich, sowas zu sagen. Und bei uns ist es ja so, wenn man sagt, man hat Zeit, muss man schon fast ein schlechtes Gewissen haben, denn hat er nichts zu tun.
Auf unserer Reise durch die Welt legen wir jetzt noch einen musikalischen Zwischenstopp ein in Südafrika bei Johannes Kerkorell. Der singt uns jetzt auf Afrikaans und auf Zulu über Afrika, Hala La Afrika.
Die Welt hier noch jung was en die Horizont weit entwurf, was dit groen hier an die Haarfrau
Zuid van die eeuwen na. En in die skimmer als die zon zat, en die beste huis te loop, klinkt die roepstem van die vrouwen, hoor die heuvels van die land. Alala, alala, eeuwige songs Afrika. Alala, alala, eeuwige songs Afrika.
Tula, tula, tanami, tula, tula, sanarami, tula, tula, tanami, ubabu zobuya, sitale naye, ubabu zobuya, sitale sonke.
Kom die skepe uit die weste, wat seil oor die see, om te vra vir kos en water, en te bly vir soveel meer. En die land wat in tyd op was, die land het ons verruil, vir die ghettos van die steen. Is ons koper draad gegeen. En die groot en op grasvlaktes spande toe met door en draad. En van die olifant tot die gemspot, al die dieren moes kom by. Voor die macht van die groot wildjagde, voor die macht van sy groot geweer. Totdat net die stilte oorblij, totdat net die stilte heer. Alala, alala, eeuwige songs Afrika. Alala, alala, eeuwige songs Afrika.
Zu Gast bei Achim Bogdan.
Werner Beck erlebte Afrika hautnah.
Denn er ist allein in den letzten Jahren 150.000 Kilometer in einem Wohnmobil zusammen mit seiner Frau durch Afrika gereist. Während der Musik gerade haben Sie gesagt, Sie wollen eine Botschaft unbedingt loswerden, was Afrika angeht, Herr Beck. Bitteschön.
Ja, was mir eigentlich ganz wichtig ist, dass die Menschen draußen sich nicht vor Afrika fürchten, wenn sie sich diesem Land nähern, egal in welcher Art. Afrika ist ein Land, das wahnsinnig faszinierend ist, in dem die Menschen freundlich sind und das wirklich nicht so gefährlich ist, wie es uns dargestellt wird. Und ich denke, am meisten bekommt der Besucher, versteht er von Afrika, wenn er außer zu diesen schönen Landschaften, die es dort natürlich überall gibt, sich auf diese Menschen einlässt. Denn wer mit einem Lächeln durch Afrika reist, und ich weiß das und es stimmt 100%, da sind sich meine Frau nicht 100% einig, der bekommt es tausendfach zurück. Und wir können von diesen Menschen auch ein wenig lernen.
Zum Beispiel?
Wir können lernen vielleicht, dass wir uns nicht so wichtig nehmen. Wir können vielleicht auch lernen, dass wir großzügiger sind gegeneinander. Wir könnten vielleicht auch von ihnen noch lernen, bescheidener zu sein.
Gibt es denn eigentlich auch Unverständnis für Ihre Reisen? Gibt es Leute, die Ihnen sagen, also was ihr da macht, ihr spielt da auch echt mit dem Risiko, was ihr da, wo ihr teilweise hinreist und wie ihr reist?
Ja, natürlich. Ich denke mal, und ich verstehe das auch, viele Leute können das auch nicht verstehen, warum wir uns das alles antun und warum wir uns so plagen und immer wieder Risiken eingehen. Aber ich denke, das ist eine individuelle Neigung und da haben wir beide ein großes Glück, ich und meine Frau Hetti, weil wir uns da teilweise ergänzen. Sie ist da vielleicht nicht ganz so extrem. Ich sage immer, wenn ich das Gaspedal bin, dann ist sie die Bremse Und ich denke mal, das ist auch ganz gut so. Aber im Großen und Ganzen kann ich das schon verstehen, wenn die Menschen manchmal sagen, ihr seid ja verrückt, sowas zu machen. Aber es ist einfach unser Leben und es ist das, was uns zufrieden macht.
Was ist der Preis für so ein Leben? Das hat ja dann doch vielleicht auch eine Schattenseite. Sie sind ja zumindest, was Ihr Leben hier angeht, sind Sie ja eigentlich ein Außenseiter. Sie kommen ja immer wieder nur für Momente hierher und dann sind Sie schon wieder weg.
Ja, das ist, da haben Sie ganz, ganz recht. Das ist der Preis, den man bezahlt. Wenn man viel in fremden Welten unterwegs ist, verändert man sich natürlich auch. Jede Begegnung verändert einen. Nicht nur in Afrika, egal wo, auch zu Hause, egal wo. Aber dort sind die Begegnungen oft, beziehungsweise die Weisheiten so anders. Und wenn man dann nach Hause kommt, dann ist man da schon immer irgendwie zerrissen. Man wechselt zwischen den Welten. Das ist ja räumlich kein Problem. Aber der Kopf hat natürlich schon Probleme mit diesem schnellen Umschalten. Es geht dann immer wieder, wenn die Zeit vergeht, dann fasst man wieder Tritt, man kommt wieder rein in dieses Leben. Aber ich bin ehrlich, es wird immer schwieriger.
Da draußen, fast irgendwie vom Nilpferd aufgefressen, mit Waffen bedroht von Soldaten, in der Wüste fast verdurstet. Und dann kommt man zurück ins Nördlinger Ries und alles geht so gemütlich seinen Gang. Das sind doch auch ganz schöne Extreme.
Ja, das ist verrückt. Wenn man in Afrika funktioniert ja normalerweise überhaupt nichts. Es ist nichts organisiert. Es gibt für nichts einen Plan. Keine Straße ist so, wie man sie erwartet. Und dann kommen wir zurück ins Nördlinger Ries und dann sind die Straßen gut. Es gibt schöne Felder. Es ist alles so fruchtbar. Das Klima ist angenehm. Und ja, wir leben hier schon im Paradies.
Wie können Sie sich vorstellen, auch mit 80 dann noch mit Ihrem Landcruiser dann irgendwie über Holperstrecken in Kongo zu fahren? Oder hat das Ganze auch irgendwann mal ein Ablaufdatum?
Ja, also ganz ehrlich, meine Frau und ich, wir sind uns einig. Spätestens mit 65 möchten wir in Rente gehen. Das bedeutet, wir möchten jetzt noch Südostasien kennenlernen, soweit wir gesund werden und soweit die Neugier uns noch treibt. Und dann noch Nord- und Südamerika. Und dann denke ich mal, ist der größte Teil der Welt bereist. Und ich denke dann und hoffe es innig, dass dann die Neugier endlich Ruhe gibt.
Sie machen auch Vorträge mit Ihrer Frau, schreiben auch Bücher. Das Ganze kann man sich auch nachschauen auf Ihrer Homepage, nehme ich an.
Ja, unsere Homepage ist www.hwbeck.de, so wie Hertha und Werner Beck. Dort findet man unsere ganzen Veranstaltungen und findet auch noch mehr über uns. Da gibt es ein Reisetagebuch und viele Bilder.
1:1 geht zu Ende. Der Talk heute zu Gast war bei uns der Weltenbummler Werner Beck. Sein Buch Afrika hautnah ist beim Delius Glasing Verlag erschienen. Ich sage herzlichen Dank für den Besuch und passen Sie gut auf sich auf.
Ich bedanke mich ebenfalls und ich werde es tun. Dankeschön.
Morgen im Talk hören Sie meine Kollegin Sibylle Giel im Gespräch mit Lo An Not Vi Bich, Vietnamesin, die ehemals als Boat People von der Kap Anna Mur gerettet wurde. Und jetzt noch alles Gute und viel Spaß mit unserem weiteren Programm wünscht Ihnen Joachim Bogdan.